Mädchen. Von der Epiphanie in die Erhabenheit, die göttlichen Begegnungen lassen uns nicht los. Wir müssen eine neue Folge machen.
Okay.
Wir, das sind die wilden Mädchen. Wie ihr hört, haben wir einen Podcast, in dem wir Lieder von Die Ärzte besprechen. Und ich bin Constanze.
Und ich bin Jessie. Ja, heute ein Song, der noch gar nicht so alt ist. Um genau zu sein, 4 Jahre.
Ein kleines Song, Baby.
Ja, Constanze, was sagst du denn zu diesem Song? Ich meine, du magst ja Dunkel als Album sehr gern.
Mhm. Ich mag auch das Lied auf dem Album sehr, sehr gerne. Ist wirklich schon sehr weit oben von Lieblingsliedern auf dem Album.
Ich mochte das Lied überhaupt nicht, als das Album rauskam.
Mhm.
Und warum auch immer. Ich weiß auch nicht mehr, wann dieser Moment war und was da passiert ist oder was dazu geführt hat. Aber ich habe den Song irgendwann mal gehört mit viel Abstand und auf einmal fand ich den richtig gut und konnte überhaupt nicht verstehen, warum ich so genervt von dem war am Anfang.
Ja.
Also ich glaube, das kam auch tatsächlich erst so 2024 irgendwann.
Mhm.
Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt einfach nur ein paar Wochen oder Monate dazwischen lagen, sondern er hat schon so 3 Jahre gegärt.
Er war hartnäckig.
Ja, und ich bin total angetan von denen und ich kann mich an dem auch momentan gar nicht so richtig satt hören. Also ich höre den dann auch, wie das häufig bei mir ist, wenn ich Dinge mag, dann sehr exzessiv und noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde und dann so nach 10 Mal ist dann so nächster Song.
10 Mal reicht. Ich habe das manchmal Tage oder Wochen lang, dass ich nur ein Lied hören kann.
Ja, das habe ich auch, aber dass ich das so direkt hintereinander ist dann schon,
ja.
Da muss ich dann schon irgendwie ein Faible auch dafür haben.
Ja, es hat bei mir auch eher nicht so viel mit Faible als mit emotionaler Regulation zu tun. Ich mache das nämlich immer nur, wenn es mir richtig schlecht geht.
Okay, nein, das mache ich nicht, wenn es mir richtig schlecht geht.
Aber ich höre Lieder, auch wenn es mir gut geht, gerne häufig und der gehört dazu.
Sehr fein. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal in die Hard Facts.
Yes.
Erhaben. Musik und Text ist beides von Farin Urlaub und erschienen ist der Song auf dem Album Dunkel 2021. Auf Dunkel ist Erhaben Track Nummer 17 und sitzt zwischen Menschen und Danach. Zu Menschen haben wir auch schon eine Folge gemacht, das ist Folge 56, die könnt ihr euch gern anhören.
Mhm.
Erhaben ist insgesamt 4 Minuten und 39 Sekunden lang und erschienen ist dieser Song über Hot Action Records. Erhaben war keine Single, keine Maxi, hat kein Video und ist auch auf keinem Sampler erschienen. Wurde Erhaben live gespielt?
Ja. Das weiß ich
genau. Auch. Das Live-Debüt hatte Erhaben am 13. August 2024 im Festsaal Kreuzberg bei Die Konzerte vor den anderen Konzerten und wurde damit circa einmal live gespielt.
Cool.
Und belegt damit übrigens Platz 265 in den Live-Charts.
Hm.
Den teilt sich Erhaben mit folgenden Songs. Alle Schweine. Der traurige Kindermörder, die alte Spinatwachtel, Füße vom Tisch, Geh doch, Hair Today Gone Tomorrow, Help als Cover von den Beatles, I Hate Hitler als Cover von den Buttocks, Jo Elsker Sverige, Kaperfahrt als Cover von Gottfried Wolters, Liberté, Männer mit Bärten, Mit dem Schwert nach Polen, warum René, Monster aus dem Wald, Oma Killer und Prangering, Poser, du bist ein, Quattrophinia, Rache, Sex Me Baby, sie quält mich, Sodomie als Cover von Soylent Grün, tut mir leid und ich meine, wenn es Abend wird, wie ein wildes Tier, wilde Welt, Wutbürger und wunderbare Welt des Farin U.
Ich bin immer wieder überrascht bei dieser Liste. Wir hatten ja schon ein paar Songs aus dem Wurde einmal gespielt.
Ja.
Und irgendwie bin ich jedes Mal neu überrascht.
Genau, und haben wir diesen Song live gesehen, Constanze?
Ja, deswegen wusste ich auch, dass er live gespielt wurde. Das Wilde ist, dass ich rückblickend den gar nicht mit dem Festsaal Kreuzberg, sondern mit Tempelhof verbinde. Und ich frage mich, warum.
Das weiß ich auch nicht.
Keine Ahnung.
Aber ich kann mich da noch sehr, sehr gut dran erinnern. Und ich weiß noch, dass Farin auf der Bühne stand und meinte, ich will hier was probieren. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann, ob ich den Text zusammenkriege. Das ist so viel Text. Und hat sich quasi vorher schon entschuldigt, falls er sich versingt oder sich nicht an den Text erinnern kann. Und ich fand aber eigentlich, war das total gut, wie sie das gespielt haben. Und ich habe mich richtig doll darüber gefreut, dass sie ihn spielen. Ich habe nicht mehr gerechnet, dass sie ihn überhaupt noch mal live spielen werden. Jemals. Ja,
daran kann ich mich erinnern, dass du dich sehr darüber gefreut hast.
Ja, ich stand ganz glückselig da in der Menge und hab's hart abgefeiert und gefühlt. Und ich weiß gar nicht, ob andere damit so auch so relaten konnten. Ich war so bei mir und mit diesem Song und überhaupt generell, ich habe null von meiner Umgebung wahrgenommen.
Ja, ich habe den Song, glaube ich, gar nicht erst richtig erkannt, weil ich den davor schon eine ganze Weile nicht mehr gehört habe. Und dann war er halt schnell wieder raus, weil er noch nicht so alt ist. Und das hat dann bei mir echt lange gedauert, bis ich das geklockt habe, worum es eigentlich geht.
Und dann so, okay.
Ja.
Ja, das war schön. Und ein bisschen Trivia habe ich auch, und zwar aus dem Silke Super Interview, was ich schon mehrfach erwähnt habe. Da sind Bela und Farin zu Gast. Und da erzählen sie natürlich auch ein bisschen was über diesen Song. Und da erfahren wir, dass die Musik schon ganz schön alt ist. Farin hatte anscheinend den instrumentalen Teil schon länger. Und der Song hatte da noch den Arbeitstitel Die Schönheit des Scheiterns. Und ja, für ihn geht es in diesem Song darum, dass er Bewunderung und Ehrfurcht ausdrücken möchte von Menschen, die scheitern und vor allem auch von Menschen, die immer wieder Dinge probieren mit Überzeugung und auch einer großen Intensität und diesen Mut aufbringen, Sachen zu probieren und immer wieder auch das in Kauf zu nehmen, dass sie eben scheitern. Und er betont auch nochmal, dass es eben kein Lustigmachen darüber ist, sondern wirklich ernst gemeint ist, dass er da sehr viel Bewunderung und Ehrfurcht vorhat.
Ich finde, das wird auch klar, wenn man sich das Lied anhört.
Ja, ich war mir da immer nicht ganz so sicher, ob das mit so ein bisschen so einem Augenzwinkern gemeint ist. Weil das Lied halt unglaublich theatralisch ist und ich dachte, das könnte so ein bisschen so ein ironischen Touch mit reinbringen, aber bin ja auch total fein damit, dass es das nicht ist.
Findest du es theatralisch? Ich finde es eher wertschätzend, tatsächlich.
Hä, der Song ist total theatralisch aufgebaut. Also, da komme ich dann auch gleich noch dazu, aber ja, voll. Ja, und Bela hat das auch nochmal so zusammengefasst, dass er eben auch findet, dass das so eine Huldigung an diesen Mut ist, Dinge auszuprobieren und das in Kauf zu nehmen, dass man scheitert. Oder Dinge auszuprobieren, obwohl man vielleicht schon weiß, dass man scheitert.
Ja.
Und ich fand das sehr witzig, weil Farin dann meinte, ja, er hat in seinem Umfeld, also vor allem in seinem engeren Umfeld, eben auch Leute, die immer wieder Dinge probieren, obwohl sie irgendwie fast schon wissen, dass sie daran scheitern. Und auch berühmte Menschen in seinem Umfeld, die Dinge probieren und wissen, dass sie daran scheitern. Und dann hört man immer mal Bela so, aha, okay. Und es ist sehr witzig, weil schon ganz offensichtlich ist, dass er natürlich auch Bela damit meint. Und das fand ich eigentlich eine sehr schöne und wertschätzende Geste von ihm, dass er auch wahrscheinlich unter anderem Bela da so ein bisschen im Blick hatte, als er diesen Song geschrieben hat.
Ja, ich finde auch, also gerade auch mit so einem Blick auf Lied vom Scheitern, das ja ein bisschen früher rausgekommen ist, wo Bela das ja auch für sich aufarbeitet. Ich finde es irgendwie süß.
Ja, es ist natürlich eine ganz andere Perspektive da drauf.
Total.
Ja. Und ich fand, nachdem ich das Interview gehört habe und die beiden da auch noch mal sehr ernst drüber geredet haben und eben noch mal klargestellt haben, dass das wirklich sehr anerkennend gemeint ist, seitdem empfinde ich das auch nicht mehr so, dass da so ein ironischer Bruch drin sein könnte.
Okay.
Also für mich war immer so ein bisschen dieses, naja, ich kann das nicht so ganz ernst nehmen oder, ne, was, wo ich meinte, das mit diesem Augenzwinkern, rennst wieder einmal gegen die Wand, sinnlos und hirnverbrannt. Das waren so Textzeilen, wo ich mir dachte, da habe ich halt diesen ironischen Bruch gesehen und der ist dann für mich aber dann weggefallen. Also das war der Moment, wo ich immer dachte, meint er das jetzt so ernst?
Ja.
Ja, also da war mir halt immer nicht so klar, wie ernst oder ehrlich er das meint oder ob er das halt eben mit so einem Augenzwinkern meint, was ich eingangs schon erwähnt habe.
Ja, den Punkt sehe ich, aber tatsächlich habe ich das Lied nie, trotz der Zeile, nie so empfunden.
Ja, empfinde ich jetzt auch nicht mehr so und bin damit auch glücklicher.
Mhm, ja. Bevor wir uns jetzt schon in philosophische Auseinandersetzungen begeben, lass uns doch einmal in den Text schauen, dann wisst ihr alle, worum es geht.
Ja.
Genau. Erhaben beginnt mit einem Intro. Die Melodie wird auf der Gitarre angespielt und ein bisschen später setzen dann auch Schlagzeug und Bass ein und geben dann die Melodie vor, bevor es dann auch ins Gesinge geht.
Genau, in Strophe 1.
Du machst wirklich jeden Fehler, doch das ist dir ganz egal. Und wenn es schon allein beim Zusehen richtig wehtut, machst du den Fehler gleich nochmal. Hartnäckig und voller Gleichmut scheiterst du am Leben jeden Tag.
Da ist der erste Break instrumental auch vor der letzten Zeile, nämlich nach machst du den Fehler gleich nochmal, gibt es dann so diesen Break und
da wird es dann aufgeregter.
Da wird es dann aufgeregter, genau. Und nach der letzten Zeile von Strophe 1 geht es dann in den Refrain 1.
Nichts funktioniert, nichts ergibt Sinn, denn Weg für dich nirgendwo hin. Aber das Wunderbare dabei ist, dass du glücklich bist. Du bist so weit vom Ziel entfernt, aus all den Schäden nichts gelernt. Du hältst nichts von Vollkommenheit und wirkst trotzdem die ganze Zeit.
Hooklein.
Erhaben.
Das kommt dann dreimal. Und da setzen dann auch zum ersten Mal die Geigen mit ein.
Ja, richtig, richtig schön.
Das Ganze geht dann über in Strophe 2. Und Strophe 2 ist übrigens auch durch und durch mit so einem Echo-Effekt im Gesang versehen. Das heißt, man hört es immer noch mal so ein bisschen nachhallen. Nennt man das noch Fatalismus? Ist es gezielte Ignoranz? Mir ist klar, dass du nichts anderes willst, doch ich weiß, was... Nein. Mir ist klar, dass du nichts anderes willst, doch weiß ich nicht genau, ob du vielleicht nicht anders kannst. Mit einer Sturheit, die wohl weltweit ihresgleichen sucht, gibst du niemals auf. Gefolgt vom Refrain 2. Nichts ergibt Sinn, nichts funktioniert, zum Untergang prädestiniert. Doch wenn ich ehrlich bin, du wirkst trotzdem, als würdest du gewinnen. Mit einem Lächeln im Gesicht siehst du die Hindernisse nicht, rennst wieder mal gegen die Wand, sinnlos und hirnverbrannt. Und doch, und dann kommt die Hookline zweimal, erhaben, du bist erhaben. Und zum Ende des Refrain 2 setzt übrigens auch der Schellenkranz ein und mit der Hookline und doch erhaben, du bist erhaben, hört man dann eben auch so ein Klavier, was immer wieder punktuell eingesetzt wird. Und vor allem gibt es dann ganz, ganz viele Farin-Urlaub-Chöre. Und das Ganze geht dann über in ein Interlude, bis dann Refrain Nummer 3 einsetzt.
Nichts funktioniert, nichts ergibt Sinn. Dein Weg führt dich nirgendwo hin. Aber das Wunderbare dabei ist, dass du glücklich bist. Du bist so weit vom Ziel entfernt, aus all den Schäden nichts gelernt. Und du hast doch gesiegt, weil erst im Scheitern wahre Schönheit liegt.
Und zum Schluss gibt es zum Ausklang noch ein ganz kleines Outro, ein Outröchen.
Ja, die Instrumente hören so nach und nach auf und dann geht es so in so ein, in eine Stille.
Ja. Im Refrain 3 gibt es auch einen richtig krassen Erhaben-Chor von Farin.
Stimmt, ja.
Und ja, also, weil ich ja vorhin gesagt habe, um zumindest mal die Stimmung in diesem Song als erstes zu thematisieren, für mich ist dieses Stück durch und durch theatralisch. Das beginnt mit einem kleinen Instrumentalteil, es steigt ein in Strophe 1, bis dahin vielleicht nochmal gar nicht so aufregend, ne? Es kommt direkt in Strophe 1 schon der Break, Refrain. Ich würde sagen, bis dahin auch noch alles soweit gar nicht so unüblich. Aber dann setzen mit der Hookline die Geigen ein, dieser Echo-Effekt, vor allem ab, nennt man das noch Fatalismus, er wird ja immer lauter, immer aufgeregter, er ruft es ja schon fast. Mhm. Und dieser Schellenkranz, das Klavier, du bist erhaben, die Chöre, das Interlude, also ich meine, das steigert sich alles so, so krass. Und nach dem Interlude flacht es ja nochmal so ein bisschen ab, ganz kleines bisschen, aber dann kommt ja im letzten Refrain wirklich nochmal ein Erhaben-Chor dazu und dies und das und alle Instrumente, ich weiß gar nicht, wie viele Spuren. Farin sagte in dem Interview, das Demo alleine hatte schon 70 Spuren.
Wow.
Also, das ist für mich absolut peak-theatralisch. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, weil ich finde, das kommt dem Song total zugute. Und Farin und Bela haben auch beschrieben, dass sie einfach gefühlt alles in diesen Song reingepackt haben, was nur ging. Mhm. An Instrumenten, an Sachen, an Chören, an Spuren. Und dass dieser Song einfach so auch vollgepackt ist. Und ich finde, das hört man auch, aber das ist auch ein geiles Klangerlebnis.
Ja, ich finde, das untermalt das Gesungene sehr schön und bei mir löst das so ein bisschen so cineastische Gefühle aus, also dass ich dann anfange, wenn ich das Lied oft genug hintereinander höre, so ein Musikvideo in meinem Kopf zu spinnen dazu. Mhm. Und sowas mag ich halt richtig gerne und das passiert nicht bei jedem Lied. Da muss man schon musikalisch ein bisschen was reinpacken.
Also, wenn hier nichts reingepackt ist, dann weiß ich auch nicht.
Gefühle malen, nämlich.
Also ich meine, Echo-Effekte, Geigen, Schellkranz, Klavier, ja. Chöre, was willst du noch?
Ich habe übrigens, ich muss gleich mal einen Verhörer reinlegen.
Oh, ich habe auch einen Verhörer.
Oh. Ich habe einen Verhörer im, ich glaube, es ist der erste und dritte Refrain von Aus all den Schäden nichts gelernt. Das ist mir vorhin beim Durchlesen erst aufgefallen, dass es nicht das ist, was ich gehört habe, weil ich gehört habe, aus all den Schädeln nichts gelernt.
Ich habe exakt denselben Verhörer.
Und ich hatte dann immer so Simba auf dem Elefantenfriedhof unterwegs ist im Kopf.
Alter. Hörst du mich, Gefahr? Ich lach dir ins Gesicht.
Genau das.
Oh mein Gott.
Ja, wild.
Also ich hab den Verhörer auch, aber ich habe da noch nie an Simba gedacht. Und Alter, was ja wohl diese Szenen eint, ist auf jeden Fall Theatralik. Also
das stimmt.
Die Szene auf dem Elefantenfriedhof geht ja dann auch weiter mit diesem absoluten Knüller-Song Seid bereit. Also ich meine,
seid ja bereit für den Coup des Jahrhunderts. Das werden wir noch, sonst wird noch die Folge geclaimed, weil ihr irgendwas.
Oh, oh. Die goldene Ära und nee. Doch was springt für uns raus? Ich lasse euch schon nicht raus, ihr dämlichen Viecher, der Lohn ist euch sicher.
Wir sind jetzt alle gefangen in dieser Schleife, wir kommen da nicht raus.
Ja, und vor allem, ist es nicht Ed, der auch diesen Schädel die ganze Zeit, so diesen Knochen...
Stimmt, der klappert da, aber der auch so rum, wenn er seinen Kopf bewegt.
Ja,
mhm.
Ja, weil der das so aufhat. Oh, der ist auch ja so geil, Alter.
Ja. Nee, ich habe halt aus der Zeile aus all den Schädeln nichts gelernt, aber so rein interpretiert, dass halt die gescheiterten Projekte wie so Leichen auf dem Weg.
Und du hast gesagt, der Song ist nicht theatralisch?
Ich nehme alles zurück.
Girl.
Ja.
Also ich habe diesen Verhörer auch.
Finde ich gut, dass wir den gleichen haben.
Ja, vielleicht hat Farin einfach nicht, wie soll ich sagen, klar genug, verständlich genug gesungen, keine Ahnung.
Also als ich jetzt nochmal gehört habe, als ich wusste, dass es Schäden heißt, habe ich nochmal versucht rauszuhören, warum ich Schädeln höre. Und ich glaube, weil er es zu sehr betont, er sagt so Schäden, was man ja sonst so umgangssprachlich gar nicht so, du formulierst das Wort nicht so, du sprichst das Wort nicht so aus, sondern eher Schäden, das E ist ja sehr kurz und fast schon verschluckt. Und er betont das ein bisschen in dem Lied. Und ich glaube, dadurch kommt man schnell auf die Idee, dass es Schädeln sein könnte.
Ja, also ich meine, ist ja auch halb so wild. Mhm. Also quasi nur eine von uns.
Das habe ich gerade so festgestellt. Oh Gott, jetzt habe ich die ganze Zeit diesen König der Löwen-Song im Kopf.
Ich gebe diesem Song 1 von 5 Simbas.
Heiliger Simbo.
Echt.
Ich weiß gar nicht, was. Ich habe mich immer gewundert, was genau das bedeuten soll, aber ich habe das auch immer so ein bisschen ignoriert einfach. Mhm. Ich finde es auch witzig, dass wir ständig solche bescheuerten Verhörer haben und Carlos immer meinte, ja, die Ärzte sind super zum Deutschlernen, weil die haben eine richtig gute und deutliche Aussprache und wir scheitern an sowas.
Ja, ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so gehört habt oder ob euch direkt klar war, dass es Schäden ist und nicht Schädeln.
Ja.
Ich merke jetzt auch selber beim Aussprechen, dass sie so nah beieinander sind.
Ja, also haut uns doch gerne die Schädel-Emojis in die Kommentare.
Du kannst sagen, haut uns bitte nicht die Schädel ein.
Nein.
Genau. Wir kommunizieren nur mit Emojis, also. Aber unabhängig von dem Verhörer und der Theatralik und Emotionsmalerei mit den Instrumenten, finde ich den Song textlich. Ich finde, der ist sehr wertschätzend aufgebaut. Also ich hatte beim ersten Mal hören, war ich auch so, oh Gott, der bewegt sich so ein bisschen auf der Kante. Das könnte in die eine oder andere Richtung gehen. Und für mich ging das halt in die eine Richtung, dass es wertschätzend war. So diese Bewunderung dafür, dass jemand so optimistisch durchs Leben geht.
Mit dem Bewusstsein, dass er scheitern kann oder dass es sehr wahrscheinlich ist, dass er scheitert.
Ja,
ja.
Genau, mit diesem Bewusstsein, dass man scheitern kann und dass es öfter passieren wird und dass es okay ist und man trotzdem wieder aufsteht und seinen Optimismus nicht so verliert.
Ja, hat das für dich unbedingt was mit Optimismus zu tun? Für mich hat das gar nicht unbedingt was mit Optimismus zu tun.
Sondern?
Neugierde, Experimentierfreudigkeit, Risikobereitschaft.
Ja, ich glaube, was ich mit Optimismus ausdrücken möchte, ist halt diese Einstellung zu Fehlern, dass die eben dazugehören, dass man daraus lernt und irgendwie seine Konsequenzen zieht oder eben seine Learnings hat und dass man Fehler nicht negativ betrachtet.
Ja, ich würde sagen, das hat gar nicht so viel mit Optimismus zu tun, sondern einfach mit einer gesunden Einstellung zu einer Fehlerkultur oder überhaupt eine Fehlerkultur zu haben und mit einer gesunden Einstellung im Umgang mit Fehlern. Aber das ist für mich halt nicht unbedingt Optimismus. Ich glaube, da habe ich einfach ein anderes Verständnis von Optimismus. Weil Optimismus ist für mich eigentlich, naja, es wird alles gut. Aber das ist ja nicht immer so. Also es ist ja auch in Ordnung, dass wenn Sachen nicht so laufen, wie man sich das vorstellt und dass das vielleicht auch Sachen sind, wo man traurig drüber ist oder frustriert oder was auch immer. Das ist ja schon Ausdruck davon, dass eben nicht alles immer gut ist. Und Optimismus wäre ja für mich anzunehmen, dass das immer alles gut läuft.
Nee, so sehe ich Optimismus nicht. Deswegen habe ich das Lied, glaube ich, anders interpretiert und auch so einkategorisiert. Für mich ist Optimismus eben nicht, dass ständig alles gut läuft, sondern dass man aus allem Positives ziehen kann und mit einer positiven Einstellung da rausgehen kann, selbst wenn es nicht so gut läuft.
Ja, das ist für mich halt Lernen. Das ist für mich nicht Optimismus.
Naja, aber du kannst ja auch lernen, dass es nicht geklappt hat und scheiße ist. Und das ist dann eher der pessimistische Ansatz des Lernens. Ich weiß es nicht.
Nö, ich finde, dass das dann halt einfach realistisch ist. Ich kann da rausgehen und in einem Moment denken, das war heute was Gutes. Und ich weiß aber auch gleichzeitig, dass es Momente gab, an denen ich da gescheitert bin, die halt nicht gut waren. Das hat für mich nichts mit Optimismus und Pessimismus zu tun, sondern einer realistischen Einschätzung und einem Learning. Für mich wäre pessimistisch, dass ich mir Sachen vornehme, aber schon davon ausgehe, dass das alles scheiße läuft, dass ich die und die Fehler mache, dass ich gar keinen Erfolg sehe. Und Optimismus wäre für mich, dass ich da rangehe und denke, das wird voll die gute Zeit und ich werde Erfolg haben.
Mhm.
Und realistisch ist zu sehen, dass es beides gibt.
Ja.
Deswegen meinte ich, wäre das für mich eher ein Learning und gar nicht so sehr was mit Optimismus. Was ja auch voll fein ist, wenn das für dich ein Ausdruck von Optimismus ist. Für mich ist es das halt nicht.
Aber unabhängig, ob jetzt Optimismus oder Realismus, er beschreibt ja auch so eine Leichtigkeit in der anderen Person, dass sie glücklich ist und irgendwie auf ihn total vollkommen wirkt und ebenso erhaben, eben weil sie immer wieder aufsteht und Neues probiert und sich nicht davon beirren lässt, zu scheitern. Das finde ich irgendwie ganz schön.
Ja, das finde ich auch sehr schön. Und das ist ja das, was ich vorhin meinte, mit dass es für mich halt Dinge erlernen, Dinge ausprobieren, neugierig sein, Experimentierfreude.
Mhm. Ja.
Und das sehe ich auf jeden Fall auch alles in diesem Song.
Ja.
Also ich finde den auch, jetzt wo ich weiß, dass es kein ironischer Break ist, sehr liebevoll. Also weil ich schon das Gefühl habe, dass das lyrische Ich oder in dem Fall vielleicht Farin, ne, wenn er eben schaut, was Bela in seinem Leben schon alles so ausprobiert hat. Ich meine, wir hatten das ja auch in der Folge mit Soko Links beispielsweise. So, jetzt bin ich schon gar nicht mehr, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, ob das in der Folge war, die wir ausgestrahlt haben oder in der Folge, die leider die Tonspuren kaputt waren. Aber es ging unter anderem ja auch darum, dass Bela schon viel ausprobiert hat. Ne? Er hat zwei Bücher geschrieben, Synchronsprecher, Kinderlieder gemacht, Schauspieler etc. etc. Und manche Sachen sind halt ganz gut, manche sind halt nicht so gut.
Mhm.
Und das ist natürlich ein subjektives Empfinden, was davon man gut findet oder nicht. Und am Ende kann das Bela natürlich nur für sich selber beurteilen, wo er findet, dass er gescheitert ist und wo nicht.
Mhm.
Oder was für ihn Scheitern genau bedeutet in den jeweiligen Fällen.
Ja.
Aber das anzuerkennen und zu sagen, ey, ich habe da total Respekt davor, dass du dich immer wieder in solche Aufgaben stürzt, weil das hat ja Farin mit diesem Radiointerview und ne, dem Bezug, dass er ja quasi auch Bela meint, vielleicht auch so ein bisschen andeuten wollen, dass er das schon auch faszinierend findet, dass Bela immer wieder Dinge macht und sich nicht unterkriegen lässt. Und Bela ist ja auch so ein Hansdampf in allen Gassen.
Ja.
Und wenn man es jetzt mal von Bela loslöst, finde ich das ja auch einen total schönen Blick da drauf und zeigt ja von Farin oder vom lyrischen Ich auf solche Menschen auf jeden Fall, dass man das bei sich vielleicht nicht unbedingt sieht und den Mut hat.
Mhm. Und ich finde, den Ausdruck kann man auch so ein bisschen am Ende irgendwie reininterpretieren im zweiten Refrain, nicht am Ende, im zweiten Refrain. Mit einem Lächeln im Gesicht siehst du die Hindernisse nicht, rennst wieder mal gegen die Wand, sinnlos und hirnverbrannt. Darin habe ich nämlich nicht gehört, dass er tatsächlich das Verhalten der anderen Person bewertet, weil er sagt ja danach trotzdem, dass er das erhaben findet, sondern dass es eher so eine, ich würde mich selbst nicht trauen, weil ich das Gefühl hätte, dass ich sinnlos und hirnverbrannt gegen die Wand rennen würde.
Ja, nee, so habe ich das nicht gelesen.
Und deswegen war diese Zeile für mich jetzt gar nicht so super icky.
Ja, ich fand die ja auch nicht unbedingt icky, aber das war so der Moment, wo ich zum ersten Mal drüber nachgedacht habe, meint er das mit diesem Erhaben so ein bisschen mit so einem Schmunzeln und von oben herab und halt ironisch.
Mhm.
Aber er hatte das in dem Interview noch mal so ein bisschen erklärt mit, ja, Leute probieren dann halt irgendwie auch sich aus mit Sachen.
Mhm.
Und du denkst dir so, what the fuck?
Ja, ja.
Aber die Leute ziehen es halt durch. Also er hat das jetzt nicht so mit den Worten gesagt, sondern ein bisschen anders. Ich weiß jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr. Aber das war am Ende so die Message, die er auch rüberbringen wollte.
Mhm.
Dass selbst wenn Dinge keine Aussicht auf, ich sag mal, Erfolg haben, was auch immer Erfolg bedeutet, weil das kann ja für das lyrische Ich oder Farin als Beobachter und jemand anderes, der eben etwas macht, was fragwürdig aussieht für den Beobachter, das kann ja total unterschiedlich sein, was Erfolg genau heißt.
Ja.
Ne, also.
Voll. Dein Erfolg kann ja auch sein, dass du aus dem Ganzen ein Learning gezogen hast. Das kannst du ja auch als Erfolg betrachten.
Ja.
Selbst wenn du gescheitert bist. Ich finde übrigens die Zeilen mit einem Lächeln im Gesicht siehst du die Hindernisse nicht richtig, richtig toll. Weil das irgendwie so ein, für mich so ein, so eine Sicht auf das alltägliche Leben widerspiegelt, was mir denn so den Tag versauen kann und was nicht und wie sehr ich das zulasse, ob es mir den Tag versaut oder nicht. Also es kommt natürlich auch immer auf die Tagesform drauf an und wie gut es einem gerade auch mental geht, was man so an Kleinigkeiten und kleinen Rückschlägen aushalten kann. Wenn man jetzt Pfand wegbringen will und der Pfandautomat geht nicht, ob man dann einmal komplett ausrastet oder ob man das hinnimmt und sagt, okay, dann bringe ich die Scheiße jetzt wieder nach Hause und komm nochmal, ist kein Problem. Und das spiegeln diese Zeilen für mich so ein bisschen wider. So dieses, will ich jetzt wirklich, dass mir das so den Tag versaut? Selbst wenn ich es nicht will, tut es das manchmal. Mhm. Aber manchmal hilft mir der Gedanke auch so, oh nee, eigentlich hatte ich bisher einen richtig guten Tag. Nö, dann bringe ich es halt jetzt wieder nach Hause und dann mache ich mir schöne Musik oder einen geilen Podcast an. Übrigens, Wilde Mädchen ist ein cooler Podcast, kann man sich gut anhören.
Bitte 5-Sterne-Bewertungen folgen. Auf überall. Instagram.
Genau, der die Plattform überall. Kennt ihr.
Die Plattform überall.
Und mache dann aktiv Dinge, die mich aufheitern, um mich nicht in diese Stimmung runterziehen zu lassen, auch wenn es das könnte. Und deswegen mag ich das sehr gerne in dem Part.
Ja, ich bin gut im Scheitern, nicht so gut darin, Scheitern auszuhalten. Mhm. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was dieser Song mir dann genau mit auf den Weg geben möchte.
Du musst mehr Resilienz üben. Wie viel denn noch?
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ja.
Also, meine Therapeutin würde jetzt sagen, sie müssen nicht immer alles aushalten.
Ja, musst du auch nicht.
Ja.
Genau. Und es ist ja auch voll fein, das einmal anzuerkennen, dass gerade alles richtig scheiße läuft.
Ja.
Und es eben nicht so schön ist. Aber so, wenn man die Kapazitäten dafür hat und die Grundstimmung eigentlich da ist, sich dann von Kleinigkeiten nicht aus der Fassung bringen zu lassen, finde ich einen ganz schönen Ansatz.
Ja, ja. Ich habe noch einen richtig schönen Ick.
Oh.
Bei Strophe 2, Strophe 2, so, die ganze Strophe 2.
Mhm.
Ich glaube, ich habe dir das damals auch gesagt, wir haben das ja in dem Video nicht mit drin, aber die Strophe 2, die ist mir so oft durch den Kopf gegangen, als ich mich gefragt habe, warum Farin ein Feature auf Flakes Weihnachtsalbum hat.
Mhm.
Und da ist mir das tatsächlich so ein bisschen durch den Kopf geschossen. Ich glaube, ich habe den Song auch kurz danach gehört und dann war dieses, nennt man das noch Fatalismus? Ist es gezielte Ignoranz?
Mhm.
Und mir ist klar, dass du nichts anderes willst, doch ich weiß, doch weiß ich nicht genau, ob du vielleicht nicht anders kannst. Mit einer Sturheit, die wo weltweit ihresgleichen sucht, gibst du niemals auf. Ich fand das schon sehr passend, weil wir wissen ja alle, dass, also hat zumindest Farin auch schon mehrfach gesagt, ne, dass er sehr, sehr stur sein kann.
Mm.
Und als ich dieses Statement dann gelesen habe, habe ich mich auch gefragt, so, ich war ja, wir haben ja das in dem Video auch aufgearbeitet, dass wir damit auch gar nicht zufrieden waren. Und da habe ich mir die Frage gestellt, okay, er wollte dieses Feature halt unbedingt machen, aber checkt er halt nicht, also kann er nicht anders, weil er nicht checkt, was das Problem daran ist oder was Leute daran problematisch finden. Und ist das jetzt schon gezielte Ignoranz oder nicht? Und deswegen war diese Strophe eine Zeit lang sehr damit verknüpft und das hat mich sehr, sehr geärgert. Mittlerweile hat sich das wieder gelegt und ich kann den Song hören, ohne dass ich daran denken muss und wütend werde.
Hm. Ja, für mich hat die zweite Strophe auch immer so ein bisschen den Blickwinkel auf dieses, ich versuch's einfach immer wieder und immer wieder, geändert, dass eben man auch betrachten sollte, welche Konsequenzen hat das nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für andere, dass ich mich so in Anführungsstrichen rücksichtslos durchs Leben bewege und einfach meinen Schuh durchziehe.
Ja, exactly.
Mhm. Ja, deswegen verstehe ich, dass du das da reingehört hast. Ja.
Ja, also es war wirklich auch einfach nur Zufall, weil ich glaube, diesen Song relativ zeitnah danach irgendwie gehört habe und ich glaube, ich habe den irgendwie abends in der Küche gehört und dann kam das nicht. Ich habe erstmal einfach nur einen Lachanfall bekommen, weil ich mir dachte, oh mein Gott, der besingt sich selber. Also ohne es zu wissen.
Ja. Fatalismus bedeutet übrigens, dass man Ereignisse als Schicksal bewertet, also etwas, das man nicht ändern kann. Und deswegen musste es ja so kommen, wie es gekommen ist.
Naja.
Und lasst euch das von der Schicksalsmaus Nummer 1 in diesem Podcast sagen, das ist totale Scheiße.
Ja, naja, klar.
Aber das ist halt so ein philosophischer Ansatz, keine Ahnung, eine Einstellung zum Leben. Das ist halt vorherbestimmt, da kann man gar nichts machen und hat keinen Einfluss darauf.
Unabänderlich.
Mhm.
Oder wie ich heute gelesen habe, unabänderlich.
Genau. Und das ist halt der Quatsch daran, weil ihr habt Einfluss darauf, wie euer Leben verlaufen kann und in welche Richtung es gehen kann.
Und mit wem ihr Features macht. Das musste ich einfach noch loswerden.
Okay.
Aber rundum, ich mag diesen Song sehr. Der nimmt mich echt gut mit.
Mhm.
Ja, ich habe auch tatsächlich im Zuge dessen überlegt, was eigentlich die letzte Sache war, an der ich für mich sagen würde, dass ich gescheitert bin.
Erzähl.
Eine der vielen Sachen aus meiner langen Liste. Ja, weil ich gemein bin, frage ich dich jetzt nämlich erstmal.
Oh, scheiße. Ich habe gerade schon angefangen zu überlegen. Eine Sache, an der ich gescheitert bin als letztes.
Es muss ja auch nichts Großes sein, kann ja auch was Kleines sein.
Ich glaube, eines, was mir gerade immer wieder in den Kopf kommt, wo ich dann auch ständig neu scheitere, ist mein Vorsatz, auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn zu lesen.
Geil.
Ich krieg das nicht hin.
Oh je.
Ja, das ist schlimm, oder?
Naja, also ob das schlimm ist oder nicht, das bewertest ja am Ende nur du für dich.
Das stimmt, ja. Ja, es macht mich manchmal ein bisschen traurig, wenn ich das wieder bemerke, dass es nicht geklappt hat. Ja.
Ja, das kann ich verstehen. Also regelmäßig zu lesen, das schaffe ich momentan auch nicht. Mein Jahr ist ja damit gestartet, dass ich eigentlich relativ viel gelesen habe und da auch total Bock drauf hatte. Und das ist auch immer noch so. Mhm. Aber mich haben jetzt sehr viele Wochen tägliche Kopfschmerzen dazu gezwungen, dass solche Sachen eben irgendwie nicht mehr möglich sind.
Ja.
Und deswegen ist es so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes liegen geblieben. Und ich habe in der Zeit nur geschafft, ein Buch zu Ende zu lesen. Das waren aber auch nur noch 20 Seiten.
Mhm.
Und ansonsten nicht. Ja, das ist auch so eine Sache. Also das mit dem Lesen, das kann ich total verstehen. Das geht mir so ähnlich momentan. Da ist die Lust eigentlich schon da, aber irgendwie klappt es halt nicht so richtig. Ich kann mich dann immer nicht so richtig überwinden, weil das sehr anstrengend ist. Und ansonsten ist, glaube ich, so mein größter Moment, oder wo ich sagen würde, das war für mich jetzt auf jeden Fall Scheitern, dass ich im Frühjahr oder im frühen Sommer, ich weiß schon gar nicht mehr wann genau, ja, leider die Entscheidung fällen musste, dass ich einfach momentan keine Kapazitäten habe, meinen Hebräischkurs weiterzumachen.
Mhm.
Oder den so weit zu machen, wie ich mir es eigentlich vorgenommen hatte. Ich wollte ja eigentlich so bis B2, C1 ungefähr.
Hm.
Und da bin ich jetzt natürlich noch nicht. Also mit der Entscheidung habe ich mich auch wirklich schwer getan, weil das natürlich ein zeitlicher Aspekt ist. Weil es ist ja nicht nur den Kurs einfach jede Woche zu machen, sondern es ist natürlich schon auch irgendwie Übungen machen, Vokabeln lernen.
Ja.
Und ja, das hat sich schon sehr für mich oder fühlt sich schon sehr nach Scheitern an. Da war ich auch echt sad, aber ich habe auch gemerkt, dass ich diese Entlastung einfach brauche. Und ich weiß noch, als ich damit angefangen habe, habe ich mir auch wirklich fest vorgenommen, das irgendwie durchzuziehen und ordentlich Vokabeln zu lernen. Und ja.
The Classic.
The Classic. Ich bin halt jemand, der für Sprachen relativ lange braucht und viele Wiederholungen braucht und vor allem so mit Vokabeln und Grammatik viele Übungen auch einfach und habe halt gemerkt, dass das nicht ausreichend war. Also ich hatte aber auch nicht Zeit, das alles zu Hause nochmal zu machen.
Mhm. Ja.
Also, ne, das, ja, und dann habe ich halt gesagt, okay, ich, das bringt es jetzt irgendwie gerade nicht mehr. Ich merke, dass ich so ein bisschen den Anschluss verliere, eben weil ich nicht die Zeit habe, das so zu wiederholen, wie ich das bräuchte. Genau. Und dann war ich in Leipzig zur Gedenkveranstaltung anlässlich des 7. Oktober 2023. Und da habe ich natürlich auch meine Hebräischlehrerin getroffen.
Hm.
Und auch einen aus meinem Kurs, den ich in Real Life, glaube ich, noch gar nicht gesehen hatte, weil das Seminar online stattfindet. Und wir haben uns dann so ein bisschen unterhalten. Und meine Hebräischlehrerin erzählte dann, dass sie ab Anfang nächsten Jahres nochmal einen Kurs macht, der halt nicht auf dem Niveau stattfindet, wo ich aufgehört habe, sondern ein bisschen weiter vorn. Und ja, dass sie da halt einfach noch ein paar Leute suchen. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann ich mir vorstellen. Also es ist jetzt kein Anfängerkurs, der bei Null anfängt.
Hm.
Und habe dann gesagt, hey, das war so mein Grund, ne, dass ich da irgendwann ausgestiegen bin, dass ich so ein bisschen den Anschluss verloren habe. Und jetzt sehe ich das voll als gute Möglichkeit und ja, werde dann wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres doch nochmal anfangen und werde sehen, ob ich gegen eine Wand renne und dass trotzdem alles nicht funktioniert oder ähnliches. Aber ja, mein Ziel ist es schon, die Sprache einfach noch mehr und besser zu können. Und ich merke ja auch, dass ich auch eigentlich den Drang dazu habe. Und ja, werde versuchen, vorher ein bisschen, um wieder reinzukommen, noch mal ein paar alte Übungen zu machen. Aber mal sehen. Ich meine, den Podcast wird es ja noch eine ganze Weile geben. Ihr werdet dann also erfahren, auf welchem Sprachniveau ich mich in 8 Jahren befinde.
Ja, ich bin dann auch gespannt, auf welchem Sprachniveau Koreanisch ich mich dann befinde, weil da habe ich auch irgendwann wieder aufgehört. War ich auch ein bisschen sad. Aber es war zeitlich nicht drin und ich verstehe den Struggle sehr. Bei dir ja nochmal auf einem anderen Level, weil du schon viel länger in der Sprache und dem Kurs drin warst als ich. Aber ich hatte mir das auch zum großen Ziel gemacht, da nicht aufzugeben und nicht aufzuhören. Aber da wurde dann leider nicht weitergeführt und dadurch war das so ein bisschen, gut, dann gab es das Angebot nicht mehr und ich habe mich nicht um andere Angebote gekümmert und dann ist es weggefallen.
Ja, bei mir ist es ja auch immer so ein Mix von, es gibt schon einfach kaum Sprachkurse für Hebräisch, es gibt kaum Materialien, wo man selber sich Sachen aneignen kann, das ist total schwer. Ja, und also das meiste läuft halt über nicht Deutsch-Hebräisch, sondern halt Hebräisch-Englisch und dann muss man halt nochmal umdenken und ich hatte das in einer anderen Folge ja schon mal, das ist immer ein bisschen Gehirnjogging ganz schön.
Ja.
Ja, aber ich habe da irgendwie einfach Bock drauf und ich bin da schon noch ehrgeizig. Und mal schauen, wie dann die Leute aus meinem neuen Kurs sind. Man muss auch dazu sagen, dass die Leute, mit denen ich angefangen habe, auch alle so einen Kurs vor mir aufgehört haben und nach und nach irgendwie auch Leute eingestiegen sind. Mhm. Und irgendwie war es auch nicht mehr so das Gleiche. Und ich habe so den Grundstock von Leuten aus meinem ursprünglichen Einstiegskurs halt auch vermisst.
Ja,
das
kann ich verstehen. Dann bin ich gespannt, wie es dann läuft. Das wird
ja
schön.
Ja, ich glaube, Schlamasseltoff, sage ich da nur. Schlamasseltoff.
Ja, aber im Scheitern liegt die wahre Schönheit und deswegen wird es schön.
Ja.
Ja.
Ja, also ich habe, als du gerade gesagt hast, dass ich das ja auch länger gemacht habe, als du, es mir erstmal aufgefallen, dass ich diese Sprache einfach 4 Jahre gelernt habe schon.
Ja.
Was?
Mhm.
Und jetzt halt 1 Jahr Pause. Naja.
Ja.
Mal gucken.
Ja, das wird schon. Der Sprachmuskel ist gar nicht so eingerostet, wie du vielleicht denkst.
Nö. Ich glaube, wenn ich einfach eine gute Möglichkeit finden würde, auch besser Vokabeln im Alltag zu lernen, das ist halt echt so ein Ding. Weil es gibt irgendwie keine guten Vokabellern-Apps oder irgendwas und ich will auch nicht ständig mit Karten rumrennen oder so.
Ja, aber das Problem über Englisch habe ich ja mit Koreanisch auch. Da gibt es wenige Bücher und Apps und Dinge, die über Deutsch-Koreanisch laufen. Das finde ich auch manchmal ein bisschen anstrengend, wenn es dann so gewohnte Vokabeln sind, auch im Englischen.
Ja, nicht nur das, es ist ja manchmal auch, wie willst du Grammatik ordentlich lernen bei bestimmten Sachen? Ich meine, im Hebräischen ist die Grammatik nicht ganz so krass, aber wenn du bestimmte Strukturen oder so erklären musst und du kannst dich immer nur aufs Englische beziehen, dann musst du ja die Grammatik im Englischen so gut beherrschen, dass du weißt, wie du das ins Deutsche transferieren kannst. Das ist halt das Ding.
Ja, das kann ich
also
ganz gut.
Also das nervt halt.
Ja, es nervt manchmal ein bisschen, aber stört.
Genau, ich kann das auch ganz gut, aber ja, mich stört das dann halt schon, weil ich gerne auch nicht immer um eine Ecke denken würde.
Ja, ich glaube, der Unterschied ist, dass für mich sich das nicht mehr wie um die Ecke denken anfühlt.
Ja.
Ja, und vielleicht habe ich bis dahin auch wieder ein Buch gelesen, bis du angefangen hast mit Hebräisch. Ja, wäre schön.
Ja.
Gut.
Aber was ist denn jetzt eigentlich das Thema?
Nicht scheitern, weil ich glaube, das hatten wir schon mal beim Lied vom Scheitern.
Ja, das ist ja voll in Ordnung.
Aber ich habe mich an einem anderen Wort ein bisschen aufgehangen und dann ist mir etwas aufgefallen. Wenn eine Person erhaben ist, steht sie irgendwie über uns, wie eine Heilige. Wir haben Ehrfurcht und Respekt und Sympathie. Aber Menschen sind doch eigentlich Menschen und haben viele Facetten. Solche, die wir gut und andere, die wir schlecht bewerten würden. Wie kann es also dazu kommen, dass wir manche Menschen so auf einen Podest heben und ihnen teilweise so eine moralische und gesellschaftliche Übermacht geben? Eine mögliche Erklärung dafür ist der Halo-Effekt und über den möchte ich heute ein wenig sprechen. Hast du schon mal von dem Halo-Effekt gehört?
Ja.
Okay, das reicht mir als Antwort.
Ja, ich wusste jetzt nicht, ob ich noch weiter ausführen soll oder nicht.
Nee, ich erkläre den ja gleich auch noch.
Ja, das dachte ich mir schon. Deswegen habe ich wenigstens einmal im Leben meine Fresse gehalten.
Oh, wow.
Wow.
Danke.
Gerne.
Okay, ich wollte auch nur einmal einchecken, ob du davon schon mal gehört hast, damit ich weiß, wie bekannt dir das dann alles vorkommt. Der Halo-Effekt ist ein psychologisches Phänomen, bei dem Menschen systematische Fehler in der Personenbeurteilung machen. Also ein Urteilungsfehler. Übersetzt bedeutet der Begriff so etwas wie Heiligenscheineffekt oder Überstrahlungseffekt. Die Welt und unsere Gesellschaft ist komplex. Wenn wir zu jeder Zeit und immer alles bewusst verarbeiten würden, bräuchten wir viel zu lange, um auf Situationen und Menschen zu reagieren. Also haben wir in der Evolution ein paar Abkürzungen entwickelt. Wir verarbeiten unterbewusst Signale, während unser Bewusstsein sich mit anderen Dingen beschäftigt und können dadurch sehr schnell aufnehmen, verarbeiten und reagieren. Und der Halo-Effekt ist eine solche Abkürzung, die unser Gehirn geschaffen hat. Wenn wir eine Person kennenlernen, ist der erste Eindruck der wichtigste. So platt und doof das auch klingt, aber der bleibt erstmal hängen. Wenn die andere Person ein Merkmal hat, das besonders heraussticht, beeinflusst das unsere Beurteilung dieser Person am stärksten. Und wenn wir dieses Merkmal als positiv bewerten, sind wir schon vollkommen gefangen im Schattenreich des Halo-Effekts. Gerade bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen und auf Social Media, kann das schnell passieren. Aber auch in Bewerbungsgesprächen oder in einem ganz unverfänglichen Kennenlernen begegnet uns der Halo-Effekt. Wir sehen eine Person, bei der ein besonderes Merkmal, das wir positiv beurteilen, sehr hervorsticht. Sie ist für uns besonders gut aussehend, hat einen besonders beeindruckenden Stil, eine besondere Art zu reden oder ist besonders engagiert. Und dann heben wir die Person auf einen Podest. Und ihr habt bemerkt, dass ich auch auf das Aussehen von Menschen gegangen bin. Tatsächlich ist das Pretty Privilege auch eine Form des Halo-Effekts. Wenn wir diese Person also so krass positiv beurteilen, weil uns das eine Merkmal total beeindruckt, genau dann nimmt unser Gehirn die Abkürzung zu, diese Person ist perfekt und kann nichts Schlechtes tun. Und genau dann tritt der Urteilsfehler ein. Wir schreiben den Personen weitere positive Eigenschaften zu, die wir gar nicht gesehen haben und vielleicht gar nicht oder nur in Teilen sehen können. Intelligenz, Kompetenz, Vertrauenswürdigkeit oder ein hoher moralischer Kompass. Wir fällen also schnell ein Urteil und hinterfragen nicht unbedingt, ob dieses Urteil auch mit der Realität übereinstimmt. Und genau dann kann es dazu kommen, dass wir grundsätzliches Verhalten ignorieren oder sogar abstreiten, dass diese Person so etwas tun könnte. Denn wir haben der Person schon so viele positive Assoziationen zugeschrieben, von denen wir uns nur ganz schwierig wieder wegbewegen können. Der Halo-Effekt betrifft aber nicht nur Personen, sondern auch Marken. Denn er wird teilweise ganz bewusst im Marketing eingesetzt, um das Markenimage und das Kaufverhalten der potenziellen KundInnen zu beeinflussen. Manchmal ist es aber auch nur ein zufälliger Effekt. Im Marketing wird eben auch ganz viel auf positive Assoziationen gesetzt und auf den Halo-Effekt gehofft. Ein sehr gutes Beispiel ist Tesla. Das Image als Vorreiter des Elektroautos und der unglaublichen Innovation hat das Bild der Marke so stark geprägt, dass Schwächen wie mangelnde Qualität und schlechter Kundenservice und auch ein sehr fragwürdiges Verhalten von Elon Musk von vielen lange komplett ignoriert wurde. Und auch die Kosmetikmarke Lush hat sich so erfolgreich als nachhaltige, unverpackte Kosmetik in Szene gesetzt. Dass weder Inhaltsstoffe noch die Arbeitsverhältnisse der Angestellten, die auch die Produkte herstellen müssen, hinterfragt wurden. Durch den Halo-Effekt kommt den Personen und Marken direkt ein unglaubliches Vertrauen entgegen. In Qualität, Kompetenz und auch moralische Ansprüche. Diese Überbewertung führt zwar dazu, dass das Ansehen sehr schnell steigt, aber je höher wir fliegen, umso tiefer können wir fallen. Wer zu nah an die Sonne fliegt, verbrennt sich meist die Flügel. Hier muss ich aber auch einmal einwerfen, dass ganz oft Personen in der Öffentlichkeit mit dem Halo-Effekt betrachtet werden, ohne dass sie das wirklich wollen. Pedro Pascal, Ryan Gosling, Tom Holland. Männlich gelesene und sozialisierte Schauspieler, die als feministisch eingeordnet werden. Lady Gaga, Celine Dion, Beyoncé. Extrem erfolgreiche Frauen, die als Feminist-Icons in die Popkultur eingehen. Diese Menschen haben durch Effekte wie den Halo-Effekt nicht nur einen krass hohen Status erreicht, sondern auch eine sehr hohe Fallhöhe. Und ja, vieles, wofür die Personen sich einsetzen, beurteile auch ich positiv. Gleichzeitig sehe ich eben nur das, was in der Öffentlichkeit passiert und nie den ganzen Menschen. Und das ist auch gut so, Privatsphäre ist wichtig. Dadurch besteht aber eben auch die Möglichkeit, dass diese Menschen Eigenschaften an sich haben, die ich vielleicht gar nicht so positiv bewerten würde. Niemand ist perfekt und zu denken, dass eine prominente Person moralisch und ethisch dieselben Ansprüche hat wie ich, ist nicht mehr als reine Projektion. Wenn die Fallhöhe durch den Halo-Effekt so hoch ist, sind die Schattenseiten nur einen Fehltritt entfernt. Und die finden auf beiden Seiten des Effektes statt. Die Person, die auf ein so hohes Podest gestellt wird, kann schnell das Gefühl bekommen, dass sie immer perfekt sein muss und sich keine Fehler erlauben darf. Oder auch nur eine Richtungsänderung in der Karriere. Vom Platz im geliebten Prominentenhimmel ist der Fall in die Ungnade dann nach dem Gefühl nur einen kleinen, eigentlich unwichtigen Schritt entfernt. Aber auch für diejenigen, die eine Person auf das Podest heben, hat der Halo-Effekt Nachteile. Schwächen werden durch den Effekt oft ignoriert. Dadurch nehmen wir die Person viel weniger in die Verantwortung und nehmen ihnen auch damit die Möglichkeit der Weiterentwicklung. Und wir selbst begeben uns in die gefährliche Welt der Oberflächlichkeit, in der ein positives Merkmal uns alles andere vergessen lässt. Man könnte jetzt meinen, dass die Lösung dann ganz logisch ist. Einfach niemanden mehr idealisieren. Ganz so einfach ist es aber nicht, denn der Halo-Effekt ist ein rein unterbewusster Prozess, gegen den wir uns nur schwer wehren können. Wir können aber unseren ersten Eindruck hinterfragen, indem wir bewusst und mit etwas Distanz reflektieren, wie dieser Mensch auf uns gewirkt hat. Indem wir recherchieren, was man über Personen und Marken alles so rausfinden kann und ob diese Informationen unser Bild verändern oder mit ihm im Einklang sind. Auch wenn wir die unterbewusste Einordnung brauchen, um uns schnell ein Bild von jemandem machen zu können, ist es wichtig, dass wir unsere Reaktion reflektieren und versuchen, aus der Emotionalität und dem Halo-Effekt kurz in die Realität zu tauchen und die Komplexität von Menschen ins Gedächtnis zu rufen. Fragt euch, ob ihr die Person einfach gut findet oder nicht doch auch ein bisschen idealisiert und auf ein Podest hebt. Und dann nehmt diese Person auch gerne von dem Podest runter. Dann fällt sie nicht nur weniger tief, auch eure Enttäuschung ist dann vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn doch was passiert.
Ja, meine persönliche Strophe 2.
Das mit den Enttäuschungen haben wir schon durch.
Okay, been there, done that. It's living and learning.
Ich finde es auch krass, wenn man sich so aktiv damit beschäftigt, wie schwierig das bei manchen Personen ist, sie wirklich aus diesem Halo-Effekt rauszunehmen und als komplexen Menschen zu betrachten, der vielleicht auch Seiten an sich hat, die ich gar nicht so gut finden würde.
Ja.
Das ist voll die Aufgabe.
Ja, ist es auch. Und davon kann sich ja auch niemand frei machen.
Mhm, ja.
Es ist ja irgendwie auch schwierig, wenn man, wenn ich jetzt mal im Bereich Musik bleibe, bestimmte KünstlerInnen gut finde, die für mich entdecke, dann mache ich ja auch nicht jedes Mal so einen übelsten Deep Dive und schaue, was da alles schon passiert ist. Und ja, ich informiere mich schon auch mal zu Bands, aber das mache ich ja auch nicht. Also es wäre ja auch unrealistisch zu sagen, ich mache jedes Mal einen umfangreichen Background-Check.
Ja.
Also, ich bin immer froh, wenn Leute mich darauf hinweisen, dass da vielleicht auch absolut kritische Sachen passiert sind. Und ich bin dann auch immer gerne gewillt, da nochmal nachzulesen. Wir hatten das mal mit einer Story, da hatte ich einen Song hinterlegt von einer Band, wo es einfach textlich gepasst hat. Und da hat uns die liebe Marlene nämlich eine Nachricht geschickt, dass diese Band mit diversen Äußerungen schon negativ aufgefallen ist, etc., etc., woraufhin ich mich auf jeden Fall erstmal bedankt habe und die Story auch gleich rausgenommen habe und mit einem anderen Song versehen. Und das sind so Sachen, die können halt passieren. Ich finde aber, wenn Leute einen auf sowas zum Beispiel darauf hinweisen, dann sollte man sich schon in einem gewissen Maß auch damit auseinandersetzen. Und wenn man sich dann halt immer noch entscheidet, irgendwie, keine Ahnung, Musik zu posten oder Bands zu supporten, die irgendwelche ekelhafte Scheiße machen, ja, dann go for it, I guess. Aber dann rechne halt eben auch damit, dass Leute das halt kacke finden. Und ich entscheide mich dann halt eben auch dafür, Sachen zu betrachten und eben zu schauen, wie kann ich damit umgehen. Und heute war ja auch noch mal das Thema mit dem Feature. Und da ist ja für mich schon der Umgang, dass ich das auch weiterhin absolut kacke finde. Und ich glaube, das merkt man auch, dass sobald dieses Thema aufkommt, ich einfach nur echt genervt bin, auch immer noch. Und das einfach auch eine Sache ist, die ich Farin auf jeden Fall auch immer übel nehmen werde. Ich glaube, das wird sich nicht ändern. Und ich aber genauso auch anerkennen kann, was die Band und auch das Schaffen der Band irgendwie für mich bedeutet und bedeutet hat in meiner Biografie bisher. Und es ist kein einfacher Spagat. Das sind trotzdem immer noch krasse Ambivalenzen. Ja. Aber eben auch mit dem Hintergrundwissen natürlich, dass, was du ja auch beschrieben hast, ne, dieser Mensch einfach am Ende auch ein Mensch ist, der Fehler macht und Entscheidungen trifft, die ich vielleicht total scheiße finde. Und das war natürlich so eine Sache. Und ja, und das mögen vielleicht Leute auch nicht gut finden, dass man vielleicht immer noch Musik von dieser Band hört oder Merch von dieser Band trägt oder bereit wäre, auf Konzerte zu gehen. Und das mögen Menschen auch scheiße finden, weiterhin diesen Podcast zu machen. Und es würde genauso auch Menschen geben, die es scheiße finden, dass ich das immer wieder anspreche und kritisiere, also auf beiden Seiten.
Ja.
Und ich habe mich halt entschieden, ihm das übel zu nehmen, aber eben auch die andere Seite zu sehen und zu sagen, ja, er besteht halt aber eben auch, oder das, was er gemacht hat, besteht halt eben auch nicht nur daraus.
Ja.
Und ich kann auch nicht abschließend sagen, ob ich damit zufrieden bin. Vielleicht wird sich das irgendwann ändern und ich denke mir, ach, weißt du was? Nee, habe ich keinen Bock mehr drauf.
Ja.
So.
Ja, das ist ja auch ein Prozess und man muss ja auch seine eigenen Grenzen immer wieder neu evaluieren. Gerade wenn man nicht wusste, dass eine bestimmte Person eventuell eine bestimmte Grenze jemals überschreiten könnte und da für sich eben klare Linien definieren, aber eben auch ein Graubereich, in dem Dinge stattfinden können und wo man dann in diesem Graubereich immer wieder für sich ausmachen muss, ist das für mich noch okay oder ziehe ich die Linie doch weiter nach vorne und der Graubereich rutscht halt hinter die Linie und es ist für mich eben nicht mehr okay, das so durchgehen zu lassen oder so zu akzeptieren und gleichzeitig die Musik weiterzuhören oder die Filme weiterzuschauen oder keine Ahnung, das hatte so viele Facetten, das passiert bei sehr vielen Menschen im öffentlichen Leben. Für mich hatte Keira Knightley gerade einen totalen Downfall.
Alter, Ich war so wütend, ich war sprachlos, ich war wütend, ich war enttäuscht. Und das ist jetzt für mich irgendwie keine Person, die ein Idol ist, sondern ich dachte einfach nur, was zur Hölle. Ich fand das ganz schrecklich und herablassend und ignorant. Und das ist das, was mich daran gestört hat. Aber vielleicht kannst du ja erst mal kurz erklären, worum es geht.
Genau, also falls ihr es nicht mitbekommen habt, Keira Knightley hat für ein Harry Potter Hörbuch die Stimme der Umbridge eingesprochen und hat in dem Zuge der Promo danach dann Interviews gegeben und wurde von einer Interviewerin darauf angesprochen, wie sie denn dazu steht, dass eben Fans auch zum Boykott aufrufen, weil es eben immer noch die Geschichte von J.K. Rowling ist, sie daran verdient und sie sehr transfeindliche Politik betreibt, auch mit dem Geld, das sie daran verdient, und ob sie sich dessen bewusst war. Und dann sagt sie so, nee, das wusste ich nicht, das tut mir leid. Und danach dieses Lachen, das ist so eingebrannt in mein Gehirn, wie sie danach lacht, als sie sagt, es tut dir leid, dieses I'm sorry. Alter, ich kann das nicht. Das ist so wirklich, das ist ein Schlag ins Gesicht für so viele Menschen. Und dann sagt sie dann auch diese einstudierte Scheiße, wir müssen alle lernen, miteinander umzugehen. Also sie wurde literally auf diese Frage vorbereitet. Sie wusste das. Ja, ich bin mir auch sicher. Und es ist an niemandem vorbeigegangen, dass J.K. Rowling eine transfeindliche Frau ist und transfeindliche Politik unterstützt und eben Gesetze durchbringt. Das kann sie mir nicht erzählen, dass das an ihr vorbeigegangen ist. Und das war für mich, ich habe sie auch nie idealisiert und auf den Podest gestellt, aber zum Beispiel ist die Stolz- und Vorurteil-Verfilmung, in der sie mitspielt, für mich ein Wohlfühlfilm. Und ich weiß nicht, ob ich den noch gucken kann. Und das ist für mich gerade richtig, richtig schlimm, weil sie einfach so eine unglaublich schlimme und menschenfeindliche Scheiße verharmlost mit dieser Antwort, mit dieser Reaktion.
Ja, ich war darüber auch total erschrocken und es hat mich einfach richtig angewidert.
Ja, ich war auch richtig dolle angewidert. Ja.
Und ich fand dieses Lachen, also wirkte für mich jetzt nicht wie so ein Übersprungshandlung, sondern das wirkte so von oben herab und das fand ich das Schlimme daran.
Ja. Ja, es war so ein richtiges, warum muss ich mich damit jetzt beschäftigen, ihr Loser?
Ja, genau so kam das halt rüber und ich denke mir, Girl, weil du halt einfach davon null betroffen bist und es total wichtig ist, dass diese Menschen Solidarität erfahren, vor allem von Menschen, die so viele Privilegien haben wie du, weil du hast nicht viel zu befürchten.
Mhm. Ja, und sie verlangt halt Respekt für einen Menschen, der selber keinen zeigt. Tut mir leid, J.K. Rowling hat nichts außer Verachtung verdient.
Das fand ich auch einen ganz weirden Take und also, Junge, Junge.
Ja, das war ganz schlimm und ich glaube, für viele ist da eben dieser Halo-Effekt und dieser Nachteil davon, dass die Person dann nämlich auch sehr tief fallen kann, dann auch nochmal sehr klar geworden.
Ja.
Und ja, ich habe auch in Videos dazu viele Kommentare dazu gesehen, dass sie jetzt Stolz und Vorurteile nicht mehr gucken können. Und für mich ist das eben auch, das ist ein Thema und das ist richtig traurig.
Ja, das glaube ich dir.
Ja. Ich weiß nicht, ob das noch geht.
Hm. Naja, ich glaube, ich kenne nur Fluch der Karibik mit ihr. Kenne ich noch einen anderen Film mit Keira Knightley? Keine Ahnung.
Ja, Fluch der Karibik ist somit der bekannteste.
Ja, also die ist halt irgendwie auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Also ich kenne die schon, konnte das auch komplett zuordnen. Ich habe mich halt gerade gefragt, woher ich die sonst noch kenne, aber mir fällt wirklich nichts ein.
Ja, ich glaube, tatsächlich Liebe hat sie auch mitgespielt, Maus.
Ah, ja, tatsächlich Liebe.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch der Film, den du kennst, der eine.
Ja, das stimmt. Ja, und da fand ich sie jetzt aber auch,
Ist halt, ne, es macht das Ganze irgendwie sehr schwierig. Und ich habe sie nicht mal auf den Podest gestellt, aber es war eben eine Schauspielerin, die in einem meiner Wohlfühlfilme vorkommt, als Hauptcharakter. Und da weiß ich nicht, ob ich das ignorieren kann, indem ich mich völlig auf Mr. Darcy konzentriere oder nicht. Und da muss ich jetzt auch meinen Weg finden. Und ich glaube, das erste Mal den Film nochmal zu gucken, wird auch richtig scheiße. Aber immerhin unterstütze ich damit eben nicht J.K. Rowling, indem ich Stolz und Vorurteil schaue. So. Ja. Ist halt icky, weil da Kira drin ist und ich sie gerade kacke finde. Aber der Stream bringt halt nicht unbedingt einer Person Geld, bei der ich weiß, dass sie sehr transfeindliche Politik betreibt.
Ja. Ich habe auch gerade überlegt, ob es irgendwie Personen gibt, bei denen ich das auch hatte, aber mir fällt auch niemand ein. Also so an MusikerInnen, SchauspielerInnen, wo mir das aus letzter Zeit irgendwie bekannt wäre. Doch tatsächlich habe ich neulich, also das war jetzt auch nicht so, dass das für mich total Idole waren oder total wichtig, aber da war ich auch schockiert, als ich irgendwie mitbekommen habe, dass ein Mitglied von System of a Down Trumps Politik total abfeiert und ich war so, was geht ab?
Der Schlagzeuger, glaube ich.
Ja, ich weiß es nicht mehr, deswegen habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
Ich weiß auch nicht mehr, wer genau es war, aber ich glaube, ich habe das auch gesehen, dass es da auch innerhalb der Band irgendwie krass Reibereien gibt.
Naja, hoffentlich. Also was ist das denn für ein Take? Ich war total, also ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie einer meiner Lieblingsbands ist oder irgendwie. Aber da dachte ich auch so, hä, was, what? Ja. Und klar, das also sind immer wieder so Sachen, also mit sowas könnte ich nicht leben. Mit sowas könnte ich einfach nicht leben. So, also solche Leute will ich auch nicht supporten dann.
Es war tatsächlich der Schlagzeuger, der das in einem Interview gesagt hat, dass Trump die Vernunft zurückbringt. Und ich glaube, ich habe einen Ausschnitt davon gesehen, in dem er auch gesagt hat, dass er eben mit den anderen Bandmitgliedern deswegen auch öfter mal aneinander gerät und dass da nicht so nett ist gerade. Aber ja.
Mhm. Oh mein Gott. Einfach nur.
Yay.
Ja. Und du hattest ja auch vorhin als Beispiel nochmal so Lush. Und mir sind dann natürlich die ganzen Firmen eingefallen, die jetzt natürlich auch ihr Image durch solche Sachen wie Greenwashing aufpolieren wollen. Ne, das ist natürlich auch so eine Sache, wo die mit Halo-Effekt arbeiten. Ne, dass man sich nach außen durch die positive Eigenschaft der Nachhaltigkeit, ne, auch Zielgruppen öffnen kann und so weiter. Und wenn man dann genauer hinsieht und schaut, was heißt denn irgendwie nachhaltig oder recycelte Klamotten oder was auch immer, sieht man ja relativ schnell, dass das einfach nur PR ist, aber mit Nachhaltigkeit nichts zu tun hat. Und ja, bei Lush, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, war ja eben auch für mich ausschlaggebend, dass die so schlechte Arbeitsbedingungen für zumindest ihre Angestellten in UK haben und dass die eben unter anderem auch eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob sie das immer noch machen, mit diesem einen Charity-Pot so unglaublich antisemitische Vereine oder einen antisemitischen Verein unterstützt haben. Also wo ich mich halt einfach auch gefragt habe, was zur Hölle?
Ja.
Und also da kaufe ich dann eben auch nicht mehr ein, weil ich mir denke, das möchte ich für mich nicht. Mal davon abgesehen, dass genau das mit den Inhaltsstoffen mir eben dann auch nichts war und es weitaus bessere und nachhaltigere Produkte gibt als Blush.
Ja. Ja, ich weiß auch, als es auf den deutschen Markt kam, da hast du relativ viel Produkte dort immer gekauft und ich irgendwann auch, weil dieses Image war einfach so, wir sind so nachhaltig und es ist unverpackt und du nimmst hier dein Stück Seife und deine Badebombe mit und das ist alles ganz toll. Und als dann rauskam, unter welchen Bedingungen die MitarbeiterInnen diese Seifen herstellen mussten in diesen Räumlichkeiten, dachte ich auch auf gar keinen Fall nie wieder.
Ja, also ich hatte natürlich auch einen sehr, sehr guten Draht zu meinen LushverkäuferInnen des Vertrauens. Und ich muss sagen, ich habe dann auch sehr viele Produkte kostenlos bekommen, weil sie leider abgelaufen waren oder Ähnliches, nicht mehr verkaufbar waren. Also man muss auch sagen, ich wurde von dem Laden schon auch sehr zugeschissen mit Produkten.
Wild.
Also so viel habe ich gar nicht gekauft.
Ich weiß nur, dass du sehr viel hattest.
genau. Mittlerweile habe ich, glaube ich, keine Produkte mehr, gar keine. Ich habe die natürlich dann irgendwann nach und nach alle aufgebraucht, aber ich glaube, ich habe tatsächlich gar nichts mehr.
Ich glaube, ich habe noch so ein, zwei Sachen, die ich aber so selten benutze, dass sie sich einfach nicht aufbrauchen.
Ja. Ja, also ne, ich hätte die Sachen dann natürlich auch nicht einfach weggeschmissen, das meine ich damit. Mhm. Weil das finde ich dann auch nicht gut.
Ja.
Ja, da war ich auch ganz schön enttäuscht, weil ich manches schon auch echt gern mochte.
Mhm.
Aber das ist es mir dann halt auch nicht wert.
Nee, und genau das ist es halt, ne? So, welche Grenze muss dann überschritten werden, wenn eben sowas ans Tageslicht kommt? Und das war für mich halt eine harte Grenze und für andere vielleicht nicht. I don't know. Der Laden existiert ja noch.
Ja.
Ja. Ja. Aber ich überlege gerade auch, ob es noch irgendeine andere Marke oder Person gibt, die für mich gerade so fallen from grace ist. Nee,
ich glaube auch, dass ich da gerade nichts habe. Ich glaube, wo ich das häufiger dann doch auch noch mal verspüre, ist vielleicht bei solchen Sachen wie Politik, dass ich so vor den Wahlen und zum Zeitpunkt der Wahlen wirklich sehr begeistert war von den Sachen, die so die Linke machen. Und dann nach den Wahlen teilweise richtig abgefuckt war, was da eigentlich abgeht. Mhm. Und ja, ich glaube, das sind dann halt auch so eine Sachen, wo ich persönlich dann einfach auch enttäuscht war, dass das irgendwie nicht die Art von Politik oder Ziele sind, für die ich beispielsweise diese Partei gewählt habe.
Hm.
Ja, aber das ist jetzt halt auch nicht so, dass ich da halt mega krass überrascht und enttäuscht bin. Oh mein Gott, eine Partei macht nicht das, wofür sie gewählt wurde, zumindest in meiner Vorstellung. Also, Es ist halt nun nichts Neues.
Ja.
Ja.
Es gibt übrigens auch das Gegenteil vom Halo-Effekt, also dass man eine negative Eigenschaft so krass bewertet, dass die Person auch nichts mehr richtig machen kann. Und das nennt sich der, ich glaube, Horn-Effekt.
Mhm.
Und das ist eben genau dieselbe unterbewusste Entscheidung, in welche Kategorie Mensch man jemanden packt. Und das sind halt die beiden Extreme, diese Heiligsprechung und die Verteufelung. Und das finde ich ganz gut zu wissen, dass man sich das auch noch mal vor Augen halten kann, dass man genauso Menschen hat, die man vorverurteilt und die es dann eventuell nicht richtig machen können und auch einen harten Weg zurück haben, wenn dieses Urteil nicht ganz mit der Realität übereinstimmt.
Ja, kann ich mich auf jeden Fall auch nicht freisprechen von.
Nö, gerade bei alten weißen Männern.
Ja, ach, aber ich glaube, der Vorteil ist einfach, wenn ich Leute habe, wo das eintritt, also ja, dann verbringe ich halt auch keine Zeit mit denen oder verschwende meine Zeit. Also weil in meinen Augen ist es dann natürlich Zeitverschwendung.
Ja.
Und dann sind die mir halt herzlich egal.
Ja.
Ja, damit kann ich, glaube ich, besser leben als mit dem Halo-Effekt. Ich finde den Halo-Effekt schwieriger.
Ja, er ist auf jeden Fall schwieriger auszuhalten.
Ja.
Dann.
Ja, finde ich auch.
Wenn eben die Person doch nicht so toll ist, wie wir vielleicht denken.
Ja.
Well, gut.
Ja, dann würde ich sagen, packen wir es doch für heute, oder?
Mhm. Wir packen die Fehler, das Scheitern und den Halo-Effekt ein und nehmen für uns mit, Menschen sind komplex.
Yes.
Und ihr hört uns dann nächste Woche wieder mit einer ganz tollen Folge. Auf die freue ich mich schon ein bisschen, ehrlich gesagt.
Ach ja.
Oh ja.
Ja. Und für alle Zaubermäuse, die Folgen immer sehr zeitnah hören, die können mir mal bitte die Daumen drücken, dass nächste Woche Donnerstag für mich alles gut läuft.
Ja.
Wenn ich in the Klinik bin und ja, vielleicht werde ich ja nächste Woche Freitag schon aus dem Krankenhaus irgendwas berichten können.
Ja. Oh, am Samstag danach ist dann ja auch schon Punk am Kreuz, ne? Nicht vergessen, 22.11. So cool links.
Ja.
Vielleicht tauchen wir mit Rollstuhl auf.
Das ist sehr optimistisch.
Ich denke auch. Aber der Gedanke gefällt mir. Und deswegen halte ich noch daran fest.
Ja, also 22.11. Punk am Kreuz mit den lieben Jungs von Soko Links und noch ganz vielen anderen Bands. Geht doch gerne hin, supportet kleinere Bands. Es wird bestimmt ein richtig super Abend, egal ob wir da sind oder nicht.
Ja.
Und ja, habt einfach Spaß.
Ja, und davor kriegt ihr sogar noch eine Folge. Deswegen.
Ja.
Double Feature. Na gut, haltet ja. euch. Was? Was wollte ich? Egal.
Haltet euch.
Okay. Dann bis nächste Woche und macht's gut.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Und viel Spaß bei Soko Links.